Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute habe ich eine junge Frau zu Gast, die im Dressursport auf absolutem Top-Niveau unterwegs war. Achtfache Europameisterin, zweimal deutsche Meisterin, Platz 2 in der World Cup Qualification, mehrere Nationenpreise für Deutschland gewonnen. Und das ist nur ein Ausschnitt dessen, was sie mit ihren 29 Jahren im Sport erreicht hat. Diese Dame ist Anna-Christina Abelen. Und genau das macht diese Folge so spannend. Denn obwohl sie all das erreicht hat, hat sie sich irgendwann gegen die Profisportkarriere entschieden. Heute ist sie Unternehmerin, CEO von gleich 3 Firmen und lebt mit ihrem Freund ein komplett anderes Leben zwischen Düsseldorf, Wien und Tirol. Und darüber sprechen wir heute, wie es sich anfühlt, auf diesem Niveau erfolgreich zu sein, was ihr Erfolgsrezept ist, im entscheidenden Moment im Viereck abzuliefern, immer und immer wieder. Und warum man sich trotz großer Erfolge bewusst gegen den Profisport entscheidet oder anders, warum man sich für ein komplett neues Leben entscheidet. Darauf bin ich sehr gespannt. Liebe Anna, ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
Hallo Konstanze, ich freue mich auch sehr, 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 dass du mich gefragt hast für diese Folge und kann es kaum erwarten, deine ganzen Fragen auch zu beantworten. Deswegen, ja, lass uns gerne reinstarten.
Hört sich gut an, starten wir gleich rein. Und ich habe ja schon einen großen Teil deiner Erfolge aufgezählt und ich muss sagen, das ist wirklich sehr beeindruckend. Und wenn du so auf deine komplette sportliche Karriere zurückschaust, gibt es da so einen Glory-Moment, einen Moment, der alles überstrahlt in deiner sportlichen Karriere?
Da gibt es tatsächlich den einen Moment. Ich hatte das große Glück, dass ich auch einen Teil meiner Karriere in Amerika reiten durfte. Und da durfte ich das allererste Mal an einem Nationenpreis bei den Senioren für Deutschland an den Start gehen. Das war in Wellington in Florida. Und da haben wir bei meiner ersten Nationenpreisteilnahme auch die Nationenpreisstation dort in Amerika gewonnen. Das war ja das erste Mal für mich im Big Sport, also Grand Prix, die höchste Klasse. Der Team Spirit war einfach Hammer und ja, da dann auch Gold auf dem Turnier, sage ich mal, dann mit nach Hause zu nehmen und für Deutschland schon mal die ersten wichtigen Punkte in der Nationen-Cup-Serie zu sammeln, war echt phänomenal. Nach der Prüfung kam direkt eine Nachricht von der Bundestrainerin Monika Teodorescu und das war so: Oh mein Gott, ich habe es, glaube ich, jetzt in den Seniorensport geschafft. Also das war wirklich cool.
Also ich glaube, du kannst es durch die Kamera nicht so sehen, aber beim Arm gehen die Haare hoch. Das ist wirklich
sehr gut.
Hört sich nach einem ganz bezaubernden Moment an. Und ich meine, wenn man so auf deine Karriere schaut, das war einer der schönen Momente neben den vielen, die es sicherlich gab. Wie entsteht so eine Karriere überhaupt? Wie hat das bei dir angefangen und wie kommt man dann auf so ein Niveau und vor allem dann auch so konstant auf ein solches Niveau, Anna?
Also, wie entsteht sowas? Es ist 100% Fleiß, Durchhaltevermögen, Disziplin und jeden Morgen in den Spiegel schauen und sich sagen, wofür mache ich das? Für meine Pferde? Ich mache das für mich. Immer wieder zu wissen, ich habe eine Familie im Hintergrund, die mich immer begleitet, immer mir einen super Rückhalt gibt. Und man darf sich nicht darauf versteifen, nur auf den sportlichen Erfolg zu erpichen, weil wir arbeiten nun mal mit, oder wir haben ja den Sportpartner Pferd als Lebewesen an unserer Seite. Und ich glaube, das macht dann die Mischung aus, immer wieder sich selber zu grounden und zu sagen, wo stehe ich? Was will ich? Was sind meine Ziele? Und ich möchte immer das Beste abliefern für mein Pferd und auch für mich und mir am Ende des Tages die Frage beantworten können, habe ich heute alles gegeben? Ja, habe ich. Nein, habe ich vielleicht nicht. Was kann ich am nächsten Tag verbessern? Was kann ich beim nächsten Turnierwettkampf verbessern? Und so stetig diese Disziplin zu haben, sich selbst zu hinterfragen, ist, glaube ich, der Key, um dann auch den Erfolg abrufen zu können.
Ja, das klingt total nachvollziehbar. Und auch, dass du sagst, dass so dieses Fleiß und Disziplin auch ganz stark im Vordergrund steht. Ist dir das immer leicht gefallen oder war das auch mal, dass du sagtest, oh, jetzt muss ich mir doch mal ganz schön in den Popo treten?
Genau. Mir ist das Gott sei Dank immer sehr leicht gefallen, weil ich immer wusste, wofür ich das mache, für mich und für mein Weiterkommen. Und immer, ich habe eine Neigung dazu, dass ich sehr gerne gefallen möchte, meinem Umfeld, meiner Familie und dann für mich selber zu wissen, es ist auch ein tolles Gefühl, wenn man was geschafft hat, dann sich selber auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, ich habe das hingekriegt, weil ich so diszipliniert war. Und von ich kann da für mich sprechen, mir ist das leicht gefallen. Ich weiß aber, dass es auch anderen Leuten sehr, sehr schwer fällt. Und da einfach auf den Weg zu gehen, sich immer wieder zu fragen, warum mache ich das? Hab ein ganz klares Ziel vor Augen und dann funktioniert das auch wesentlich leichter. Ich kann aber auch beantworten, meine Mutter, die auch im Pferdesport zu Hause ist, die mich damals auch das erste Mal aufs Pferd gesetzt hat, logischerweise, hat mir immer einen wahnsinnig transparenten Spiegel vor die Nase gestellt und gesagt, Anna, ich zwing dich zu gar nichts, aber wenn du dahin möchtest, dann musst du dich auch zusammenreißen, dann musst du auch Disziplin an den Tag legen und vor allen Dingen Verantwortung auf den Tag legen. Und das immer wieder vor die Augen geführt zu bekommen, das war auch ein großer Gamechanger, glaube ich.
Ja, das kann ich mir denken. Und spannend, dass du sagst, dass es auch dieses Warum, dieses Ziel, weil du wusstest, wofür du es machst. Und nicht der Disziplin wegen, sondern eben um dein Warum zu erfüllen und sich dann immer zu hinterfragen und an dir zu arbeiten. Wow, ja, ein starker Dreiklang.
Ja, genau.
Du hast vorhin davon gesprochen, als du von Wellington sprachst. Das war so der Moment, wo du sagtest, oh, ich bin im Senioren-Profi-Spitzensport angekommen oder wie du es ausdrücktest. Wann hast du gemerkt, dass du generell im Profisport, im Spitzensport angekommen bist, dass es wirklich mehr ist als nur Disziplin, Training, erfolgreich zu sein?
Das muss ich sagen. War ja in meiner Jugendzeit von den Titeln her, also 8-mal Europameister, 2-mal Deutscher Meister, schon wahnsinnig erfolgreich. Da würde ich aber noch nicht mal mehr sagen, dass ich gesagt habe, ich bin angekommen im Spitzensport. Unter dem Gesichtspunkt her, dass ich daneben mein Abitur fertig gemacht habe, ich habe noch studiert, mein Bachelor, mein Master. Das war immer so, es ist nebenbei gelaufen. Ich war unheimlich dankbar, dass ich das alles so parallel machen konnte. Da hatte ich aber, man meint es vielleicht, weil da auch große Erfolge waren, da habe ich aber noch nicht gesagt, ja, ich bin jetzt im Spitzensport angekommen. Spitzensport hat für mich angefangen, wo ich tatsächlich zu Kasselmann gekommen bin. Das war dann auch nach der Zeit am Rodderberg, wo wir uns ja kennengelernt haben und die ersten Erfahrungen im Seniorenlager machen konnte, die ersten Trainings mit der Bundestrainerin hatte vom Seniorenlager. Das heißt, das ist jetzt dann auch 2021 gewesen, genau, dass ich da gedacht habe, jetzt bin ich im Spitzensport angekommen, genau.
Ja, spannend, dass du das so beschreibst, dass das wirklich so auch dieser Übergang von Altersklassen, wenn man das so beschreiben will, ist, dort dann wirklich angekommen zu sein.
Ja.
Und du hast es ja, wir haben es eben schon gesagt, die ganze Zeit geschafft, sehr konstant abzuliefern. Und gab es neben diesem Dreiklang, über den wir eben gesprochen haben, eine bestimmte Sache kurz vor oder im Viereck, die du angewandt hast, wie so ein Erfolgsrezept, dass du dann wirklich on point warst und durchziehen konntest?
Ja, gibt es definitiv. Ich bin vor jeder Prüfung, ich bin nicht einmal in eine Prüfung reingegangen, die ich nicht vorher einmal im Kopf für mich im Stillen am Rand des Vierecks durchgegangen bin. Das heißt, ich habe mich wirklich visualisiert in dem Viereck, wo ich dann reite, mich daneben gesetzt, auch nicht in einem anderen Viereck oder auf meinem Zuhause-Reitviereck vorgestellt, sondern wirklich vor Ort mich da reingezoomt quasi, wo ich mich dann befinde, Schritt für Schritt die einzelnen Teile der Aufgabe durchgegangen und somit bin ich in die Prüfung reingegangen, habe nochmal tief ausgeatmet und habe gesagt, ich bin das alles schon einmal durchgegangen. Mein Kopf weiß schon jeden Schritt, den er jetzt zu tun hat. Ich kann mich darauf verlassen, dass ich immer weiß, was zu tun ist. Und das gibt einem so eine Ruhe, dieses Prinzip der Wiederholung, das macht einen ja dann perfekter. Und das hat mir wahnsinnig viel gegeben, mich darauf zu verlassen. Das hat mir auch eine gewisse Ruhe gegeben. Und ich habe mir immer gesagt, ich gebe jeden Tag mein Bestes. Und das Beste ist immer genug, weil besser als das Beste geht es nicht. Und was an dem Tag das Beste ist, was ich abliefern kann, ich hoffe, das ist nicht zu kompliziert erklärt, das kann ja nur ich bemessen. Und ich kann auch danach nur urteilen, ob das jetzt gut war oder ich vielleicht doch etwas versagt habe, was auch nicht schlimm ist, weil daraus lernt man ja. Aber immer zu wissen, ich bin bereit, heute das Beste zu geben, gibt einem dann auch danach nicht so große Schuldgefühle, wenn vielleicht was nicht geklappt hat. Und ja, das war, glaube ich, auch mein persönliches Erfolgsrezept.
Das hört sich wirklich gut an und ich bin auch ein totaler Fan von dem Thema Visualisierung, sei es im Dressursport oder auch in anderen Sportarten. Und dann aber auch zu schauen und sich die Erlaubnis zu geben, ja, und ich gebe heute mein Bestes und das habe ich in der Hand, mein Bestes zu geben. Und das gibt auch irgendwo so eine gewisse Leichtigkeit, kann ich mir
genau
denken. Ja, spannend. Und gab es denn eine Sache, Anna, das würde mich total interessieren, an der du lange gearbeitet hast, die sich sehr hartnäckig gehalten hat? Also entweder was Technisches oder auch etwas Mentales, wo du wirklich lange gebraucht hast, wo dann aber doch irgendwann der Moment kam und es Klick gemacht hat und von da an war es dann gut mit dem Thema.
Ja, gibt es hundertprozentig. Ich glaube, das zieht sich, sowas wird man auch nie ablegen, aber ich habe sehr damit zu kämpfen gehabt, was ich eben schon angesprochen habe, anderen zu sehr zu gefallen zu wollen. Erfolgreich zu sein, damit ich bei anderen sagen kann, oh, ich bin Europameister. Oder ja, da die Prüfung zu gewinnen, damit ich im Nachhinein sagen kann, ja, ich habe auch gewonnen. Oder da nach Hause zu kommen und ich hatte, obwohl mir das niemand in die Wiege gelegt hat und niemand von mir erwartet hat oder böse auf mich war, wenn ich mal nicht gewonnen habe, wollte ich so sehr gewinnen oder nach Hause kommen und sagen, ich habe Erfolg gehabt. Und ich glaube, es ist natürlich auch schön, wenn man dieses Gefühl hat, aber ich habe das einen ganz langen Teil meiner Karriere für jemanden anderes gemacht oder für andere gemacht, anstatt für mich und diesen Twist hinzubekommen, zu sagen, ich mache das für mich selber, für mein persönliches Wachstum, für meinen persönlichen Erfolg. Und dabei sind Niederlagen ja auch ein Schritt, der einen weiterbringt, das zu verstehen. Das hat eine Weile gedauert, aber als ich das für mich entschieden habe und auch verstanden habe, kam eigentlich eine noch größerer Schritt nach vorne. Das war schön zu sehen, hat aber wirklich lange gebraucht.
Ja, das glaube ich. Ich meine, da sind wir ja im Bereich der Glaubenssätze, ne, wonach wir funktionieren. Und ich meine, das hat dich ja auch dahin gebracht, wo du hingekommen bist. Das war ja auch durchaus etwas Positives.
Hundertprozentig.
Ja, und hat dich zu deinem Erfolg geführt. Und mich freut es, dass du sagst. Und danach ging noch mehr sozusagen,
ja,
noch größerer Schritt, als du das für dich dann ja in die richtigen oder noch richtigere Bahnen gelenkt hast. Würdest du sagen, war das dann irgendwann wie so ein Moment, von da an war es anders, irgendeine bestimmte Situation oder war es eher wie so ein Prozess? Und irgendwann hast du gemerkt, jetzt ist es anders. Wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich bin so oft irgendwie abends nach Hause gekommen und habe immer gedacht, boah, das ist nicht genug. Und ich war so ausgelaugt und so müde einfach, weil ich bin immer gerannt, gerannt, gerannt und irgendwie war es gar nicht mehr genug. Ich konnte gar nicht mehr abliefern. Und als ich dann gesagt habe, ich mache das für mich, nur für mich, bin ich viel entspannter nach Hause gekommen und konnte dann aber auch am nächsten Tag wieder viel entspannter in den Tag reinstarten. Und aus einer Ruhe und einer Entspanntheit heraus ist es hundertprozentig klar, kommen viel schönere und bessere Ergebnisse als unter Stress und Druck. Und das war ein Key Learning auf jeden Fall.
Ja, cool. Würdest du sagen, dein Umfeld hat das bemerkt oder war das eher für dich etwas, was dich sozusagen verändert hat, was für dich positiv war?
Ich glaube, dadurch, dass das für mich positiver war, hat mein Umfeld eine Veränderung an mir gespürt, dass ich viel bewusster und viel mehr im Moment bin und präsenter bin und mich nicht immer so, was ist jetzt los und ich muss und ich muss jetzt schnell dahin und das und das und das. Das ist schon spürbar und ich merke aber auch genau den Punkt an meinem Umfeld dann, wenn ich wieder neige, in dieses Rad reinzulaufen und dann zu mir zu sagen, okay, Anna, einmal wieder einen Schritt zurück vom Gas und frag dich wieder, warum machst du das? Ist es so richtig? Und ja, also ich glaube, man merkt das dann aber an mir und nicht an der bewussten Entscheidung.
Ja, und absolut faszinierend, dass du auch noch den nächsten Schritt für dich verinnerlicht hast, wenn es sich doch nochmal wieder traut, zurückzukommen, dass du es merkst, einen Schritt zurücktritt,
ja,
und dann wieder guckst,
ja,
dass du es für dich in die richtigen Bahnen lenkst. Cool. Ja, was für viele unserer Hörer immer total spannend ist, so erfolgreiche Reiterinnen wie du, mal zu hören, wie sieht denn eigentlich so ein Alltag aus zu deinen Zeiten, wo du so voll drin warst? Wie lief das so ab, so in groben Zügen? Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Sache für viele.
Es ist eine spannende Sache und Erfolg sieht nach außen hin so perfekt aus und nach dem perfekten Leben, genauso wie ein erfolgreicher Business Case, was auch immer, es ist in Realität knochenharte Arbeit und Also wirklich, ich kann das jetzt auch einfach so sagen, weil ich den Unterschied jetzt kenne, darauf kommen wir ja bestimmt später auch. Ich bin nicht abends ausgegangen, mich mit Freundinnen getroffen. Ich war jedes Wochenende in einer anderen Stadt. Ich hatte kein richtiges Zuhause, wo ich, sag ich mal, ja, mein Anker hatte, weil ich war immer unterwegs. Ich war 7 Tage die Woche im Stall. Ich habe gemistet, ich habe 12 Pferde geritten, 12 bis 14 Pferde. Ich habe die alle gefüttert. Ich hatte ständig die Sorge im Kopf, mache ich alles richtig? Haben die Pferde genug Zusatzfuttermittel? Haben die Pferde genug Paddock? Haben die Pferde genug Wiese? Muss ich nochmal Schritt gehen? Das ist ein Hamsterrad, in dem man sich befindet. Und das ist, es hört sich jetzt total oh Gott an, ich habe das unheimlich gerne gemacht. Ich habe unheimlich viel von meiner Jugend auch dafür aufgeben wollen und aufgegeben. Ich war nicht im Urlaub, ich war einmal im Jahr im Urlaub. Ich bin zu Familienfesten gerast, sag ich mal Weihnachten oder Ostern oder so, und war dann 2 Stunden da und bin danach aber wieder zum Stall, weil meine Priorität lag einfach bei den Pferden. Also man macht wahnsinnig viele Abstriche dafür, dass man erfolgreich ist. Und das macht auch einen Leistungssportler, glaube ich, aus, im Vergleich jetzt zum Hobby oder normalen Turnierreiter. Ich habe das unheimlich gerne gemacht, aber man darf nicht meinen, dass der Erfolg so ein Zuckerschlecken ist. Und das sieht so toll aus. Natürlich postet man die Glory Moments, aber es ist verdammt, verdammt harte Arbeit.
Ja, ich konnte mir das gerade so richtig vorstellen, wie so Tage von dir ablaufen.
Ja.
Und du hast natürlich jetzt auch bewusst die kniffligen Sachen hervorgebracht. Und gleichzeitig hat man aber auch so die Liebe zu dem Tun gespürt. Aber 12, 14 Pferde am Tag und alles drumherum. Ich meine, das muss man erstmal alles so schaffen.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Ja. Und du hast ja in der Zeit viele verschiedene Modelle auch ausprobiert. Was will ich damit sagen? Du warst selbstständig eine ganze Zeit lang im Reitsport. Du warst angestellt bei renommierten Stellen. Was würdest du sagen, in der Zeit war für dich da das passendste Modell? Wo hast du dich am wohlsten gefühlt? Oder lass es mich anders formulieren. Wo konntest du deine Präferenzen und das, was dir gut tut, am besten einbringen?
Also es ist eine Mischung aus beidem, muss ich sagen. Und es war auch, glaube ich, bei mir the way, wie ich es gemacht habe, gut. Ich habe gelernt in der Selbstständigkeit, was sind die Abläufe, worauf kommt es an, wie hart ist es wirklich selbst und ständig Geld zu verdienen, um den teuren Pferdesport, es ist nun mal so, auch sich leisten zu können. Und mit dem Vorwissen dann in das Angestelltenverhältnis zu kommen bei Kasselmann, sich nicht Gedanken, weil da bekommst du Pferde auf deine Berittliste zwangsweise gestellt, weil du musst ja auch arbeiten. Sich darum zu kümmern, kriege ich den Stall voll. Bei Kasselmann wurde es sich darum gekümmert, füttern, also dass das Futter immer da ist. Ich musste kein Futter bestellen. Ich musste mich um den Mistabtransport kümmern. Du kommst also in ein funktionierendes Ökosystem. Da kannst du dich dann auch definitiv nochmal besser auf den Sport konzentrieren. Und von daher muss ich sagen, für die sportliche Karriere war das Angestelltenverhältnis für mich deutlich attraktiver.
Ja, kann ich mir denken, so wie du das schilderst. Und umgekehrt, klar, wenn man selbstständig ist, hat man noch mehr das Sagen, entscheidet mehr, was kann ich wie tun, ist aber natürlich dann an anderen Aufgaben gebunden etc. Klar.
Mhm.
Ja, spannend, dass du sagst, dass dann wirklich da das Angestelltenverhältnis für den Sport, wie du es gesagt hast, es geht ja immer darum, wofür ist es dann.
Genau.
Ja, und ich meine, viele Dinge sind ja auch abhängig von, welche Menschen begegnen einem so im Leben. Und du hattest vorhin schon einmal von deiner Mutter gesprochen. Und gibt es weitere Menschen oder einen bestimmten Menschen, der dich sehr geprägt hat, immer noch schauend auf den Profisport?
Definitiv. Also das ist Monika Teodorescu, also die Bundestrainerin, die mir von Anfang an das Gefühl gegeben hat, auch als ich noch nicht top, also in der Weltrangliste bei den Senioren auch ganz oben war, mir trotzdem immer das Gefühl gegeben hat, ich mache das richtig, und mich immer ermutigt hat, weiterzumachen. Und die mir aber auch immer wieder den Spiegel tatsächlich vorgehalten hat und gesagt hat, Anna, jetzt mal runterkommen. Jetzt mal, also du hast jetzt hier zwar im Nationenpreis auch wirklich abgeliefert, aber daran müssen wir arbeiten. Und diese Balance, einen im richtigen Moment zu pushen und Selbstbewusstsein zu geben, aber auch wirklich klare Kante zu sagen, nee, also da müssen wir nochmal ran. Und aber auch also als persönliche Mentorin hat sie mir wahnsinnig viel weitergeholfen, was dann nachher auch den Ausstieg aus dem Profisport angeht. Und da muss ich sagen, also ich habe wahnsinnig viel Respekt vor ihr, weil sie ist nun mal die Bundestrainerin, aber trotzdem fühle ich mich auch sehr nah zu ihr, weil sie mir einfach so viel tolle Ratschläge gegeben hat.
Ja, das ist ja die hohe Kunst, ne? Wenn man in so einer hohen Position ist und trotzdem diese Nahbarkeit irgendwie schafft, dass sich die Leute wohlfühlen und trotzdem alles geben. Das ist ja wirklich die hohe Kunst, das zu schaffen. Und ich meine, du warst ja selber auch Trainerin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht da kurz der kleine Ausflug. Wie würdest du dich da beschreiben? Wie warst du selbst als Trainerin mit deinen Schülerinnen und Schülern?
Ich glaube, wenn man das auf Mutter-Kind beziehen würde, wär ich so eine Helikoptermutter gewesen, also Helikoptertrainerin. Ich habe immer versucht, meinen Schülern das Rundum-Paket zu geben. Also ich habe es niemals nur auf, ja, komm doch zu mir und wir machen eine Stunde Training, sondern ich habe versucht, das Gesamtpaket abzudecken, gerade weil mich das Thema Mentaltraining auch wahnsinnig interessiert hat, damals schon, und da einen Schneid abzugeben, Prüfungsvorbereitung. Worauf muss ich aber auch im Stall achten? Also ich habe niemals nur die reine Dressurstunde quasi gegeben, sondern immer das Gesamtkonzept verfolgt. Und ich glaube, ich war immer eine sehr lustige Trainerin, oder ich bin eine sehr lustige Trainerin, die auch nicht zu schade ist, wenn mal was nicht klappt, dann auch mal zu lachen und ja, nie zu ernst an die Sache ranzugehen.
Ja, ich meine, Leichtigkeit und auch mal ein Witz machen bei aller Ernsthaftigkeit, das kommt ja von selber, kann wirklich gut tun. Und mir hängt noch nach, dass du wirklich auch von Monika Teodorescu als Mentorin gesprochen hast, sogar auch im Übergang. Da komme ich bestimmt gleich nochmal drauf. Das ist wirklich ganz, ganz großartig, wenn man so dann sagen kann. Wahnsinn. Ja, und Pferde sind ja unheimlich wichtig, gerade im Dressursport. Würdest du das auch so sehen? Wie wichtig ist ein gutes Pferd für den hohen Dressursport? Ist es Glück, Timing? Was macht das Umfeld? Oder anders formuliert, wovon hängt es eigentlich ab, dass man im Spitzensport mitmischen kann, wenn man nicht nur Glück hat?
Das Pferd ist nun mal, ich meine, das ist der Reitsport. Reitsport funktioniert nicht ohne Pferd, und so haben wir beim Hobbyhorsing. Es ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Ich bin fernab von der These, dass du sehr, sehr viel Geld ausgeben musst, damit du da oben auch mitreiten kannst. Es gibt zahlreiche Beispiele, wo Profis ein Pferd jung und ja mit viel Glück gut entdeckt haben, ausgebildet haben, mit viel Disziplin, Zeit und Verantwortungsbewusstsein immer wieder geschaut haben, wann setze ich mein Pferd richtig ein. Timing ist ein ganz, ganz großes Thema. Wann zeige ich mein Pferd? Wann sind wir bereit? Welches Umfeld unterstützt mich dabei? Welche Trainer? Welcher Trainer pusht mich auch nicht zu viel und überfordert mich und mein Pferd? Also da sind die gewissen Faktoren mit abhängig. Und es hat auch einen großen Einfluss auf die sportliche Karriere. Trotzdem bin ich der Meinung, du brauchst kein Pferd für 300.000, 400.000, 500.000 Euro, um zwingend da oben mitzureiten. Natürlich ist ein ausgebildetes Pferd, was dann eben auch etwas teurer ist, schon ein Vorteil. Aber wenn du es dann trotzdem nicht auch bedienen kannst und richtig reiten kannst und irgendwie schlecht behandelst, dann bringt dir das noch so teure Pferd nichts, wenn du es nicht vernünftig angehst. Deswegen, es spielt eine große Rolle, aber es ist auch nicht zwingend, dass du halt ein Top-Pferd hast, dass du da deswegen dann erfolgreich bist.
Ja, verstehe. Wie war das bei dir, Anna? Deine Pferde, oder gibt es ein spezielles Pferd in deinem Leben, dein Once-in-a-Lifetime-Horse, wie man so schön sagt? Wie war das bei dir? Hast du Pferde, die dich besonders was gelehrt haben, wo du wirklich sagst, oh, das war das eine Pferd? Erzähl da doch gerne noch mal ein bisschen zu.
Ja, also ich glaube, da gibt es zwei Pferde, die mich besonders geprägt haben. Das war einmal ganz am Anfang meiner Karriere Fürst on Tour, mit dem ich die ersten 6 Goldmedaillen, glaube ich, auf Europameisterschaften eingeheimst habe, oder 5 waren es, den wir als 4-jährigen Hengst gekauft haben. Der war einfach nur schön, aber hatte irgendwie total viele Marotten, und unser Trainer hat irgendwie ganz oft die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ah, der lernt keine fliegenden Wechsel, der hat ganz, ganz spät fliegende Wechsel gelernt. Und ja, irgendwie war das eine ganz lange Reise, bis er dann irgendwann den Klick hatte. Und wir hatten so ein starkes Bonding, dass ich danach halt raussitzen konnte und man überhaupt keine Hilfen mehr gesehen hat. Und natürlich, da hat uns der sportliche Erfolg auch über die langen Jahre, wir waren immer so eine sichere Bank für unseren Jugendbundestrainer, zusammengeschweißt. Und auch danach halt zu wissen, wie ist es, wenn man so einen Top-Sportspartner verkaufen muss, weil es einfach jetzt der nächste Schritt angesagt ist und ein Angebot da ist. Es ist immer noch was gewesen, womit meine Mama und ich dann ja auch irgendwie das nächste Pferd finanzieren mussten. Das heißt, er musste verkauft werden. Da das erste Mal durchzugehen mit einem Pferd, das erste Pferd, was man so wahnsinnig liebt, aber auch ganz realistisch zu sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Das hat mich sehr geprägt. Und dann Sam Donahall, also mein erster Grand Prix-Partner auf dem Niveau, das muss ich auch sagen. Also mit dem bin ich durch so viel Up and Downs gegangen und habe immer wieder versucht. Das war auch ein Riesenkoloss. Also der war 1,78 oder ist 1,78 groß. Und ich als kleine Püppi dann da oben drauf so ungefähr. Das war also hundertprozentig auch ein Riesenherzenspferd, weil wir auch zu gemeinsam viel durchgemacht haben und ja auch wahnsinnig schöne Erfolge hatten.
Was ganz Tolles, Anna, du siehst es vielleicht nicht so, aber als du gerade anfingst, von diesen beiden Pferden zu sprechen, du hattest so einen Strahl im Gesicht, das ist richtig
cool. Ja.
Und ja. Du hast ja auch den Aspekt gestreift, dass du dich dann von deinem ersten Pferd des Sportes wegen dann irgendwann trennen musstest. Auch das gehört dann dazu, wenn man eben eine sportliche Karriere, ein sportliches Ziel verfolgt. Wie war der Tag, als es dann soweit war?
Ja, also bei den beiden Pferden sind echt viele, viele Tränen geflossen. Bei anderen Pferden ist das nicht so gewesen, weil das da für mich auch eine Business-Entscheidung gewesen ist. Und als der Tag gekommen war, wirklich morgens aufgestanden und auch nochmal gefragt, mache ich das Richtige? Ja, ich mache das Richtige. Schaffe ich das? Eigentlich nicht, aber ja, ich schaffe das jetzt. Ich mache das Richtige. Da wird es gut haben im neuen Zuhause. Und ich werde immer weiter Kontakt halten. Das ist bei allen Pferden so gewesen. Ich habe immer Kontakt noch und überall die Möglichkeit auch gestellt bekommen, die Pferde zu besuchen. Also der Tag ist super hart, aber fürs Pferd ist es dann wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen. Und von dem her konnte ich das dann mit mir vereinbaren.
Ja, und auch da, es ist ja wieder dieses, warum mache ich's, wofür mache ich's? Und wenn das klar ist, dann sind auch Entscheidungen, so hart sie sind, oft dann leichter und auch nachvollziehbarer für einen selber.
Genau, 100%ig.
Und du hast auch von diesem speziellen Bonding gerade mit diesem Rappen berichtet.
Genau.
Wie lange hat das gedauert, bis sich sowas aufgebaut hat? Und ich stelle mir das dann so vor, dass am Ende irgendwann klar ist, ich muss in der Sekunde den und den Knopf drücken, da muss ich das und das machen. Also dass das so wie blindes Vertrauen oder komplette Beherrschung des Systems von euch zweien ist. Wie würdest du das beschreiben und wie lange hat es gedauert?
Also das Gefühl ist unbeschreiblich. Das kann man auch zum Beispiel einem Nichtreiter überhaupt nicht erklären. Ich habe das schon mal versucht, meinem Freund zu erklären, der wirklich überhaupt keine Ahnung von Pferden hat. Der guckt dich immer mit so runden Augen und denkt sich so, was erzählt die da gerade? Das ist wirklich unbeschreiblich, dieses Gefühl, wenn es Klick macht. Und man kann den Zeitpunkt und auch wie lange das dauert, das ist ja ein Prozess, bis man diese Verbindung hat. Aber es ist dann dieses eine Training, wo man dann merkt, jetzt ist es da. Und das dauert natürlich, ist nicht vom ersten Tag an, das würde ich nicht behaupten, weil das Pferd muss sich auch an einen gewöhnen. Aber wenn das dann dieser Schalter umlegt, das ist so phänomenal. Also, und dann versucht man natürlich bei jedem Folgetraining immer wieder dieses Gefühl abzurufen. Und das ist, glaube ich, dann auch den Ehrgeiz, den man dann entwickelt, da auch wieder hinzukommen. Also, ja, es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man weiß, man hat jetzt dieses Bonding erreicht.
Ja, absolut. Und ich bin der Meinung, wenn man einmal dieses Gefühl erlebt hat, dann kann man sich ja auch dran erinnern und es immer öfter hervorrufen, bis es wirklich dann
so ja, immer da ist.
Im Grunde ist immer da ist. Ja,
genau.
Und ich weiß nicht, wie du es siehst. Das ist dann natürlich auch entscheidend dafür, wirklich so konstant wie du immer wieder, so wie du vorhin sagtest, ihr wart eine sichere Bank, ne? Immer wieder abzuliefern, weil einfach klar ist, was zu tun ist.
Ja, genau. Es läuft dann einfach auf Autopilot fast, ja.
Ja, da träumen ja viele von, dass genau das irgendwann so ist.
Ja.
Anna, gab es, letzte Frage zum Thema Spitzensport, auch Phasen, wo du gezweifelt hast oder wo auch mal was so richtig schief gelaufen ist und wie bist du dann damit umgegangen?
Ja, ich hatte sehr, sehr viele Einschnitte, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Primär ist es dann natürlich Partner, Sportpferd. Es ist kein Tennisschläger oder ein Golfschläger, den du in die Ecke stellst. Witzigerweise ist mir jetzt am Wochenende beim Golfspielen auch ein Schläger kaputt gegangen, aber beim Schlagen. Aber in der Regel passiert da nichts. Das heißt, im Zweifel machst du den einmal sauber oder bespannst den Tennisschläger neu mit neuen Saiten, dann funktioniert er wieder. Das ist natürlich beim Pferd nicht so. Und das stellt einen vor eine ziemlich große Prüfung, trotzdem dran zu bleiben, wenn sich dein Partnerpferd verletzt. Und das kann passieren. Da kann man noch so gute Vorsorge machen, noch so viel Physiotherapie und Pülverchen da und richtiger Boden, Bandagen, Gamaschen, keine Ahnung. Es passiert und du steckst da nicht drin. Und es passiert meistens dann, wenn du es am wenigsten brauchst. Und das sind einfach so Einschnitte. Ich kann da bestimmt 50 Beispiele aufzählen, aber die holen einen natürlich wieder so auf die Füße zurück. Also das ist unfassbar. Und da einfach immer wieder auch zu sagen, warum mache ich das? Für mich, für mein Partner Pferd. Ich möchte meinem Pferd gegenüber immer fair bleiben. Und das ist vielleicht ein Zeichen, dass wir gerade einen Schritt zu schnell unterwegs waren. Jetzt müssen wir einmal wieder resetten und kommen danach stärker wieder zurück. So habe ich versucht, damit umzugehen. Es hat auch dann immer wieder geklappt, aber es stellt einen schon vor eine große Prüfung. Ja,
das glaube ich gerne. Und das ist ja auch für viele so, wenn das Pferd verletzt ist und man Ziele hat und dann einfach wieder diesen Schritt zurückgeworfen wird. Wie hast du das gemacht, Anna, dass du dann die Phasen für dich gut nutzen konntest, wo du dann beispielsweise nicht reiten konntest oder das Pferd eben sich regenerieren musste etc.?
Ja, also viel hinterfragt natürlich. Warum ist das passiert? Ursachenforschung und dann an den Ursachen von Tag 1 dann auch versucht zu arbeiten. Ich muss einfach sagen, ich war in der glücklichen Situation, dass ich immer weitere andere Pferde zum Reiten hatte. Also es war einfach so, das heißt, ich bin nie vom Reiten abgekommen und habe aber dann auch in der Zeit, wo ein krankes Pferd da war, versucht natürlich die Zeit, die ich eben nicht reite und trainiere, dann natürlich hundertprozentig in die Regeneration reinzustecken. Und dann ging das in der Regel auch wieder schnell vorüber, ja.
Ja. Anna, ich muss sagen, an dieser Stelle, weil ich jetzt gleich gerne auf dein neues Leben zu sprechen kommen möchte, einmal den Punkt, also es ist wirklich wahnsinnig beeindruckend, was du mit deinen heute 29 Jahren im Reitsport, im Dressursport erreicht hast. Also wirklich Chapeau.
Danke.
Und auch spannend, da einige Einblicke von dir zu hören, was so dein Erfolgsrezept war, die verschiedenen Säulen, die verschiedenen Aspekte. Und du sagtest ja auch, dass selbst im Übergang zu deinem anderen neuen Leben Monika Teodorescu als Mentorin für dich fungiert hat. Du hast dich entschieden, ein neues Leben zu beginnen, den Reitsport eher als Hobby zu betreiben. Erzähl mal,
Doch.
Wie kam es dazu? Und welche Rolle hat auch Monika gespielt und wie war dieser ganze Prozess für dich, da so eine 180-Grad-Wendung zu machen? Diese Folge ist powered by People Boost. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ein Pferd interessiert sich nicht für deinen Titel auf der Visitenkarte. Es reagiert ausschließlich auf deine Klarheit und deine Haltung. In Unternehmen ist das genau dasselbe. Echte Autorität entsteht nicht durch das Organigramm, sondern durch Präsenz. People Boost sorgt dafür, dass aus strategischen Plänen echte Führung wird, damit Teams nicht nur funktionieren, sondern gewinnen. People Boost. Kurz gesagt, People Boost hilft Organisationen, besser zu denken, mutiger zu handeln und Strategie gemeinsam umzusetzen. Schaut mal vorbei auf peopleboost.eu.
Also es war wirklich eine 180-Grad-Wendung, das mal vorauszustellen. Der Reitsport hat mein komplettes Leben geprägt. Ich habe mich hundertprozentig über den Reitsport identifiziert und bei allen Freundinnen, die vielleicht über mich erzählt haben oder wenn ich irgendwo neu dazugekommen bin, ja, das ist Anna, die Profireiterin, die ist jetzt mal gerade kurz hier, aber die muss eigentlich gleich wieder weg, weil die ist beim Pferd. Anna, hast du am Sonntag Zeit? Nee, ich bin am Reitturnier. Ja, oder in der Forschungsrunde. Ja, Anna Abelin, die achtfache Europameisterin. Da. Ich war es irgendwann einfach leid, weil ich bin so viel mehr als nur die Reiterin. Ich habe mich immer gefragt, so mache ich das jetzt mein ganzes Leben lang so weiter in diesem Hamsterrad und bin immer mehr zu dem Punkt gekommen, boah, ich habe echt eine geile Zeit gehabt jetzt. Ich habe eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe wahnsinnig viele tolle Leute kennengelernt. Ich war an unfassbar tollen Orten. Ich habe wahnsinnig tolle Pferde an meiner Seite gehabt. Aber das alles habe ich mir gedacht, das reicht mir nicht. Ich, Anna, bin eigentlich auch noch viel, viel mehr. Und dann kam noch eine Sache dazu, dass ich eigentlich gegen Pferdehaare allergisch und habe allergisches Asthma. Das heißt, es ist natürlich auch gesundheitlich jetzt nicht ganz so ideal gewesen, was ich da die letzten 20 Jahre gemacht habe. Und dann ist es halt, es kam dann eins zum anderen. Ich habe zu mir selber gesagt, ich möchte gerne einmal probieren, wie ist das, ein normales Leben zu haben, dass man abends mit Freunden sich mal treffen kann, dass man in Urlaub fahren kann. Das heißt ja nicht, dass ich die Liebe zum Reitsport und Pferdesport komplett aufgebe. Das musste ich mir immer wieder sagen. Und das war der Satz, den auch Monika zu mir gesagt hat. Anna, du entscheidest dich ja nicht gegen die Pferde, sondern du entscheidest dich für ein für dich vielleicht besseres funktionierendes Leben. Und du musst es ausprobieren, weil wenn du es nicht probierst, dann weißt du es nicht. Und dann ärgerst du dich in 5 Jahren, wenn du es nicht gemacht hast, dass du es nicht probiert hast. Und es war dann, damals war ich ja 27, also 28 geworden. Eigentlich hat sich der Zeitpunkt genau richtig angefühlt. Ich hatte gerade noch mal eine bombastische Saison in Wellington, noch mal ein Pferd verkauft. Das heißt, ich bin nur mit einem Pferd aus Amerika nach Hause zurückgeflogen und habe dann auch gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, ich fliege nach Hause und mache einen ganz, ganz klaren Cut. Ich habe mit den Kasselmännern gesprochen, habe gesagt, so, ich habe mich dafür entschieden und ich bin ab Betritt von Deutschland nur noch Hobbyreiterin und nicht mehr Berufsreiterin, Profisportlerin. Und dann habe ich den Entschluss so 5, 6 Tage für mich im Bauch durchgekaut, habe mir von allen Personen, die mir wichtig waren, Rückhalt eingeholt, weil das ist auch unheimlich wichtig bei so einer großen Entscheidung. Wir haben alle gesagt, Anna, tolle Entscheidung, mach das, das ist unheimlich mutig. An so einer Entscheidung wächst man und der Gedanke hat mir eigentlich auch gefallen, daran zu wachsen. Und ja, dann habe ich das gemacht und es war erst ein bisschen komisch, als ich es ausgesprochen habe, aber es hat sich herausgestellt, dass es die goldrichtige Entscheidung war. Aber sowas hat, also es war nicht leicht für mich.
Das glaube ich dir gerne. Ich meine, wenn man sein Leben einmal komplett ändert und spannend auch, dass du mit Monika auch besprochen habt, es ist kein gegen etwas, sondern hinzu etwas Neuem, etwas ausprobieren. Und wie großartig, dass du symbolisch das Landen in Deutschland genutzt hast, um sozusagen diesen neuen Lebensabschnitt einzuläuten.
Ja. Ja, das war wirklich so. Und ich habe es radikal, also ich habe wirklich dann, das eine Pferd, was ich aus Amerika mitgenommen habe, ich bei meinem sehr, sehr guten Freund, dem Frederik Wandrus, den ich ja auch bei Kasselmann kennengelernt habe, habe ich gesagt, Freddy, hier ist das Pferd, ich komme jetzt erstmal nicht. Also, das hört sich jetzt doof an, als ob ich das Pferd in die Ecke stelle. Ich habe gesagt, bilde das Pferd weiter aus und ich brauche jetzt aber mal einen Break. Ich muss das jetzt für mich mal abhaken. Dann bin ich am Anfang einmal die Woche eben nach Hagen gefahren, habe mich aber wirklich bewusst auch örtlich von meinem Arbeitsplatz nach Hause zu meinen Eltern getrennt, dass ich die Distanz einmal aufbaue. Ich war schon auch ein bisschen drüber, über den Punkt. Also ich war leer, muss ich sagen. Es war super anstrengend, die Saison in Amerika. Dazumals hatte ich ja, wie gesagt, nur das eine Pferd, was dann noch mir gehört. Und das habe ich dann erstmal bei Freddy geparkt und bin immer so hingefahren und habe das dann so langsam ausgleichen lassen und habe wirklich angefangen, ja, ich bin mal in Urlaub gefahren, ganz random, wie alleine, auch mit meinem Hund, habe mich mit Freunden getroffen. Das war für mich so komisch am Anfang, weil ich es überhaupt nicht gewohnt war. Aber ich habe das echt einfach dann gemacht und es war echt 3 Monate lang eine super Zeit. Das hat mir unheimlich viel Kraft und Energie zurückgegeben.
Wahnsinnig beeindruckend, dass du das so durchgezogen hast. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ich war nie so stark im Profisport unterwegs, ganz im Gegenteil. Mhm. Aber ich habe mit Anfang 20 auch das Reiten aufgehört für bestimmt 12 Jahre und ich habe dann den Weg wieder zurückgefunden und heute haben wir wieder 3 Pferde. Ganz andere Liga. Nur ich kann das total nachvollziehen, dass man einfach mal so dieses andere Leben kennenlernen
will. Atmen.
Mhm. Atmen, ja. Und ich bin auch der Meinung, man kann erst sagen, ob etwas gut ist oder nicht gut oder für einen selber passend, wenn man es ausprobiert hat.
Genau, voll.
Und du hast ja auch gesagt, würde ich es irgendwann bereuen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und wenn man so eine Frage im Leben mit Ja beantwortet, dann muss man das machen.
Mhm. Ja, 100%ig.
Ja, und heute bist du CEO von 3 Firmen. Du lebst an 3 Standorten mit deinem Freund zusammen, jettest in der Welt umher, machst Urlaub, genießt das vermeintlich normale Leben. Wie sieht so ein Alltag heute bei dir aus, Anna? Wie lebst du so?
Ja, also ich habe eine Anstellung tatsächlich bei Borussia Mönchengladbach, also im Sportverein. Man muss sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Ich habe dann nach dem Ende 3 Monate lang nichts gemacht, mich entspannt und habe mich dann bei 65 Firmen beworben mit Spitzensport. Klar, ich habe Abitur mit 1,5, meinen Bachelor mit 1,8, meinen Master und jetzt natürlich im International Business, also sehr breit aufgestellt. Also wirklich eine gute Ausbildung. Ich habe auch zwischendurch mal ein Praktikum gemacht. Ich habe Berufserfahrung. Ich war selbstständig. Ich habe von den 65 Bewerbungen keine Einladung zu einem Interview bekommen. Wirklich. Und dann habe ich mit 28 3 Monate lang ein Praktikum gemacht. Ein Praktikum bei Borussia Mönchengladbach. So ganz normal. Und die haben sich alle gedacht, so, die ist 28 irgendwie, die hat das schon das ganze Leben durchgespielt. Was macht die ein Praktikum? Ja, und dann habe ich da ein Praktikum gemacht. Und dann haben sie mir danach aber eine Festanstellung angeboten. Das heißt, da habe ich jetzt eine mittlerweile nur noch Halbtagsstelle, die ich aber remote auch arbeite. Das heißt, da bin ich aber klassisch noch in einem Angestelltenverhältnis und bin eben jetzt von 3 Firmen Geschäftsführerin. Das ist einmal meine Firma mit den Pferden nach wie vor, also Anna Abelin Dressage, wo ich trotzdem ab und zu noch Unterricht gebe, wenn ich ein Pferd habe, was verkauft werden sollte, natürlich. Also Sachen, ich habe auch noch eine Schülerin, die Samantha Chan, die ist bei den Asian Games mitgeritten. Also so ein paar Sachen im Pferdesport mache ich trotzdem noch. Dann bin ich in einer Consulting-Firma mit beteiligt und noch in einer Gesundheits-Nahrungsergänzungsmittelfirma beteiligt. Und das hält mich auch ordentlich auf Trab. Ich liebe das. Also ein Alltag bei mir sieht so aus, dass ich morgens mein Sportprogramm mache und dann eigentlich 8, 9, 10 Stunden für alle 3 Firmen Vollgas arbeite, beziehungsweise alle 4 ja ungefähr, und mir die Calls so legen kann. Ich kann Gott sei Dank von überall arbeiten. Das macht es leicht, auch meinem Freund überall hinzufolgen oder gemeinsam eben an verschiedenen Orten zu sein. Und ich liebe das total, Vollgas zu geben und mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Ich glaube, das ist auch eine Kernkompetenz von mir, dass ich viel gleichzeitig kann und trotzdem überall Vollgas gebe.
Wo du das Stichwort Vollgas sagst, und spannend, wie du dir das aufgebaut hast, ne? Mit 65 Bewerbungen und 65 Absagen. Stark, dass du da dran geblieben bist. Und ich meine, die Firmen, die können das wahrscheinlich auch einfach gar nicht einschätzen, wer dann da so kommt.
Nee.
Die machen sich auch manchmal gar nicht die Mühe, so wirklich die Kompetenzen hinter den Kompetenzen zu sehen. Aber es sollte so sein, Anna. Es sollte genau so den Weg voranschreiten. Und du sagtest Vollgas. Und mir scheint, einerseits hast du ein komplett neues Leben und irgendwie ist es vielleicht im Kern doch wieder ähnlich zu dem Spitzensportleben vorher, auch wenn es natürlich jetzt nicht Spitzensport ist. Wie siehst du das? Würdest du sagen, jetzt wo du es einige Monate oder 1,5, 2 Jahre ausprobiert hast, ist es so anders oder ist es irgendwo doch ähnlich?
Also ohne meine Karriere vorher würde ich jetzt nicht so sein, wie ich bin. Und ich bin unheimlich diszipliniert, zielstrebig und kann Leistung bringen. Und deswegen ist es vom Kern her eigentlich genau das Gleiche. Nur, dass ich gewisse Vorzüge einfach genießen kann, weil es ist nicht jeden Tag das Gleiche. Ist es mit Pferden auch nicht und jeder Tag ist anders, das ist klar. Aber es stellt einen eben vor viel unterschiedlicheren Herausforderungen in verschiedenen Bereichen. Und bei allem muss man aber einfach sich auf seinen Hosenboden setzen und sagen, ich stehe jetzt morgen um 6.30 Uhr auf, ich gehe meine 10 Kilometer joggen und danach setze ich mich an den Schreibtisch und mache das. Und das ist so ein kleines Duell immer mit sich innen drin, was man aber auch was ich in meiner Reitsportkarriere auch immer hatte. Und dadurch, dass ich das da schon lernen durfte und mental so stark geworden bin, kann ich jetzt genauso durchziehen und alle diese Expertise auch in alle Projekte reinstecken. Deswegen ist es ein Riesengewinn, dass ich aus dem Spitzensport komme und da eben auch schon so durchgezogen habe.
Ja, ich höre auch ganz stark wieder dieses Disziplin, Durchziehen und wahrscheinlich auch wieder die Kombination mit dem, warum mache ich das alles?
Genau, ja, genau.
Cool.
Ja.
Und wir waren ganz zu Beginn beim Glory Moment im Spitzensport.
Ja.
Gab es denn jetzt auch schon in deinem sozusagen neuen Leben, wenn du so auf die Zeit zurückschaust? Was ist dir am liebsten gewesen bislang?
Also da gab es schon viele, aber ich glaube, es ist schön zu sehen, wenn man was zu Papier bringt und einen Abschluss bekommt, also wirklich den ersten großen Deal dann auch abgeschlossen hat. Es sind aber viel mehr Kleinigkeiten, worüber ich mich damals gar nicht, die mir gar nicht in den Sinn gekommen sind, weil das ja alles nur Pferde, Pferde, Pferde. Aber es sind für mich jetzt selbst so Sachen wie, ich schaff's 3 Minuten in der Eistonne drin sitzen zu bleiben, das mentale Game mit mir auseinanderzusetzen. Oder ich schaff's eben, 15 Kilometer joggen zu gehen. Oder ich schaff's wirklich mal 2 Stunden, mich an meinen Laptop zu fesseln und mal ein Skript runterzuschreiben, wie ich mir einen neuen Businessplan vorstelle zum Beispiel. Und das sind dann so kleine Momente, über die man sich dann lernt zu freuen, anstelle natürlich, weil ich habe jetzt gerade einfach keinen Wettkampf mehr, in dem ich mich messen kann, dass ich da jetzt Nummer 1 bin und gewonnen habe, sondern ich muss mir diese Wettkämpfe selber auflegen. Und das ist, glaube ich, auch eine Kunst, um die Motivation aufzuhalten, sich im Alltag kleine Ziele zu setzen und abzuhaken, wenn man sie geschafft hat, und sich darüber zu freuen, weiter zu wachsen, weiter motiviert zu bleiben. Genau.
Ja, das klingt total super. So die kleinen Challenges im Alltag, wo man einfach auch Kraft rausziehen kann.
Ja.
Wahnsinn. Erlaub mir die Frage, Anna. Könntest du dir vorstellen, dass es doch nochmal irgendwann in den Spitzensport zurückgeht? Oder übrigens, das haben wir so eben gar nicht groß betont, dass du auch noch allergisch gegen Pferdehaare bist. Das ist ja wirklich auch der Knaller. Denkst du, ja, kann irgendwann nochmal einen Weg zurückgeben? Ich meine, ich scherze, man kann auch noch mit 70 Olympia reiten. Im Reitsport ist das unmöglich.
Genau.
Sagst du, weiß ich im Moment gar nicht, will ich mir komplett offen lassen oder würdest du es sogar ablehnen für den Moment?
Ich lasse mir das komplett offen. Man kann ja auch noch mit 50 oder 60 oder 70 im Profisport unterwegs sein. Ist immer so eine Beruhigung für mich, die ich mir tatsächlich auch immer vorsage. Es kann alles noch werden. Ich sitze ja jetzt tatsächlich auch noch im Sattel ab und zu. Wir haben auch noch, meine Mama und ich, 2 Pferde eben, die auch im Top-Sportniveau unterwegs sind, die aber jetzt eben bei einem Bereiter sind, dass ich mich auch auf die anderen Sachen konzentrieren kann. Aber da ist es so, sobald ich den Hörer in die Hand nehme und sage, hey, Matthias, ich komme heute reiten, dann sagt er, ja, bitte, Anna, super, total gerne. Deswegen, ich kann mir das schon vorstellen, dass vielleicht ich auch, also irgendwie kribbelt es mir auch in den Fingern, aber ich muss es mir nicht mehr so beweisen, wie ich das mal damals hatte. Deswegen ist es jetzt gerade einfach aktuell nicht auf der Prioritätenliste. Aber ich glaube, ich würde niemals nie sagen, ja.
Ja, und ich sage auch immer, alles zu seiner Zeit. Wenn es
zurückkommt,
kommt es wieder und jetzt steht erstmal was anderes an.
Ja.
Ein weiteres Modell, was du testest, neben den Modellen.
Genau, genau, auf jeden Fall.
Ich bin gespannt, was du in ein paar Jahren dann erzählst, wie es bei dir weitergeht. Wirklich,
ja,
auch das sehr, sehr beeindruckend. Ich kann es nur noch mal betonen.
Danke.
Anna, der letzte Teil in meinem Podcast besteht immer aus 4 Fragen. Und die erste der 4 Fragen ist immer ganz besonders spannend für unsere Hörer. Da geht es nämlich darum, Mentaltipp. Und du hast ja vorhin schon einige genannt. Aber welchen einen Mentaltipp möchtest du denn gerne unseren Hörern mitgeben?
Ja, also ich glaube, der Mentaltipp ist, egal in welcher Disziplin, egal in welcher Alltagsherausforderung, sag dir selber, du versuchst, dein Bestes zu geben. Das Beste ist immer genug, denn besser als das Beste geht es nicht. Und wenn du dir die Frage danach beantworten kannst, ja, ich habe mein Bestes gegeben, dann kannst du absolut entspannt sein und auch zufrieden sein mit dir selbst. Und wenn du gemerkt hast, nee, ich hätte da nochmal eine Schippe drauflegen können, dann hast du eben nicht dein Bestes gegeben, dann hast du aber am nächsten Tag eine neue Chance, das zu tun. Und das bringt dann auch wieder ein Learning da rein, aber auch eine gewisse Entspanntheit und nimmt wahnsinnig viel Druck von den Schultern.
Wow, du sprichst mir aus der Seele, Anna. Wenn dir jemand eine Woche folgen dürfte, damals im Profisport und aber auch heute in deinem neuen Leben als Geschäftsführerin von mehreren Firmen und so weiter, was würde diese Person von dir lernen, und auch über dich lernen, was man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht sieht?
Also über mich lernen würde man definitiv, dass man morgens um 4.30 Uhr aufsteht und von dem Moment, wo beide Füße aus dem Bett rauskommen, dann auch wirklich Vollgas angesagt ist. Man würde lernen, dass es möglich ist, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, immer wieder fokussiert zu sein und in stressigen Situationen ich der Meinung bin, ich sehr gut die Nerven behalten kann und den Überblick behalten kann, dass man ja auch einfach mal die Zähne zusammenbeißen muss, damit man am Ziel ankommt. Und ich würde nicht sagen, ich würde über Leichen gehen in dem Sinne, dass ich jetzt andere damit irgendwie wehtue oder so weiter, sondern für mich selber. Ich gehe schon manchmal, dann bin bei mir über Grenzen rausgegangen, wo ich sage, okay, da hätte ich mich jetzt vielleicht besser mal kurz eine halbe Stunde ausgeruht, aber es war für mich ersichtlicher, jetzt dann doch durchzuziehen, also wirklich die Pobacken zusammenzukneifen und eben ja das Durchziehen und unheimlich diszipliniert den Tag strukturiert angehen, damit ich auch am Ende des Tages da ankomme, wo ich ankommen wollte.
Und zu dem anderen Teil der Frage, was willst du da sagen?
Was man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick sieht, dass ich glaube, viele denken, ich bin unheimlich selbstbewusst und tough, wenn ich das so sagen kann, und ja, so zielstrebig. Aber ich habe auch mal Struggles und habe auch Struggles mit mir selber. Und das weiß der innerste Kreis von mir, dass ich so ein bisschen zweifle. Und ich glaube, das würde man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht denken. Aber wenn man dann doch sehr nah an mir dran ist, also gerade mein engstes Umfeld weiß das, dass ich da auch ja eine ganz, ganz weiche und zarte Art habe, dass ich da auch sehr, sehr viel mich selber hinterfrage eben.
Dann ist es ja eine ganz besondere Ehre, Anna, dass du das hier in der Runde dann auch
Ja,
Wahnsinn. Ja. Und das ist ja am Ende die Kombination aus den Dingen, die dich dahin gebracht hat, wo du heute bist. Da muss man ja nur hinschauen.
Ja.
Liebe Anna, bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Was ich früher glaubte, dass Stärke ist, ja, immer zu gewinnen, immer erfolgreich zu sein, immer toll auszusehen, immer abzuliefern. Und heute weiß, dass es genau das Gegenteil ist. Stärke ist, eine Niederlage zu akzeptieren, Veränderung durchzuleben. Aus Veränderung wächst man. Ja, Niederlagen als Learning zu erkennen und daraus dann zu wachsen, das ist wirkliche Stärke. Und vor allen Dingen auch sich selber einzugestehen, dass man an gewissen Punkten nicht perfekt ist und an gewissen Punkten einfach nicht der Beste die Beste ist. Und das ist wirklich Stärke.
Ja, und da klingeln bei mir die Ohren, was du vorhin gesagt hast. Man ist vielleicht manchmal nicht der oder die Beste, aber für sich persönlich hat man immer sein Bestes gegeben oder man analysiert es.
Genau, genau.
Liebe Anna, die letzte Frage im Podcast, die geht immer an mich und ich bin ganz gespannt, was du mir für eine Frage mitgebracht hast.
Ja, was war deine größte Herausforderung im Leben?
Also eine große Herausforderung war sicherlich in 2013 den Ironman zu machen in Frankfurt.
Wow.
14 Stunden, 56 Minuten. Und die größte Herausforderung war, als ich merkte, bei Kilometer 140 mit dem Rennrad, und das sind ja in Summe 180 Kilometer, nachdem man schon 3,8 Kilometer geschwommen ist, und dann folgt noch der komplette Marathon. Und da war ein Moment, wo ich nicht mehr konnte, nicht mehr wollte. Ich hatte keine Lust mehr, es war anstrengend, es war heiß, es war langweilig. Und dann kam der Besenwagen von hinten, weil ich relativ hinten am Feld war. Ich habe da ja nur Just for Fun mitgemacht. Und dann hat der Besenwagen zu mir gesagt, Konstanze, ist alles okay? Und ich habe gesagt, ja, wieso? Und dann hat er gesagt, der Mann aus dem Besenwagen, ja, wenn du dich nicht beeilst, schaffst du es nicht mehr. Und dann habe ich voll durchgezogen und habe den Ironman bis zum Schluss durchgezogen. Und ich bin wirklich, man musste unter diesen 15 Stunden bleiben, sonst hätte ich die Medaille nicht bekommen, habe ich durchgezogen. Und der herausforderndste Moment war wirklich, in dem Moment nicht aufzuhören, sondern dann nochmal voll durchzuziehen. Also das war sicherlich sehr herausfordernd. Und ich bin heute froh, dass ich es gemacht habe. Und ich weiß bis heute nicht, das hört sich jetzt verrückt an, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich da aufgegeben hätte.
Wow. Ja. Boah, das ist krass. Das kann ich mir auch bildlich so gut vorstellen. Also wirklich vorstellen. Wahnsinn.
Ja. Ja.
Boah, krass, ein Ironman als Frau. Wow.
Ja, das war schon echt eine Nummer. Und die zweite größte Herausforderung, ich will sie doch auch nennen, das war tatsächlich meine erste Führungsposition. Das ist schon auch eine Herausforderung, finde ich, die man nicht unterschätzen darf. Überhaupt erstmal rauszufinden, wer will ich als Führungskraft überhaupt sein? Dann auch, was du vorhin gesagt hast, ne? Was kann ich überhaupt? Bin ich überhaupt richtig in der Rolle? Und sich da einzufinden und mit Mitarbeitern umzugehen, das war für mich auch eine große Herausforderung, die ich aber am Ende echt auch geliebt habe. Und ich war ja dann auch viele Jahre Führungskraft. Aber das sind schon so Momente, die auch hart sein können.
Ja, glaube ich. Ja, Personalverantwortung. Toll.
Liebe Anna, es war mir eine ganz besondere
Ja.
Freude und Ehre, heute mit dir zu sprechen, von dir zu erfahren, auch wie so die Wendepunkte in deinem Leben waren. Und ich gehe ganz beseelt und beeindruckt aus diesem Gespräch und danke dir von Herzen, dass du heute zu Gast in meinem Podcast warst.
Unheimlich viel Spaß gemacht. Danke dir.
Mir auch. Und ich würde sagen, bis ganz bald und wir hören uns.
Bis
Tschüss.
dann. Ciao.